Hallo und willkommen bei Topline Talk. Alles, was das Management bewegt. In der heutigen Folge zu Gast Konstantin Stremme, erfahrener FMCG-Experte mit nationalen und internationalen Stationen als CMO und General Manager, sowie im Vertrieb und Upstream-Marketing bei führenden Konsumgüterunternehmen wie zum Beispiel der Beiersdorf AG. Der UVP ist das einzige Steuerungsinstrument, mit dem Hersteller ihre Markenpositionierung an Konsumenten kommunizieren können. Wir sprechen heute über die Rolle dieses Instrumentes und wann die Zielpreispositionierung bei der Produktentwicklung berücksichtigt werden sollte. Außerdem werfen wir einen Blick auf bewährte Strategien, Methoden und Ansätze führender Konsumgüterunternehmen. Konstantin Stremme wird heute begrüßt von Christoph Kraus, unserem Experten für Pricing und Vertrieb im Konsumgütermarkt.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Topline Talk. Wir haben heute einen spannenden Gast. Wir sind heute in einer anderen Konstellation da. Ich erkläre auch gleich, warum. Heute wird es gehen um das Thema UVP im Bereich der Konsumgüter. Wie und wann sollte der UVP gesetzt werden? Ich möchte mich kurz vorstellen. Normalerweise an dieser Stelle empfängt Sie Gregor Buchwald oder Michael Fechner. Mein Name ist Christoph Kraus. Ich bin bei uns im Haus verantwortlich bei Rolpasto für das Thema Konsumgüter, zu den Themen Pricing und Vertrieb und freue mich, heute Konstantin Stremme begrüßen zu dürfen.
Hi Christoph, wie geht's?
Hi. Gut, danke Konstantin. Konstantin, vielleicht kannst du kurz dich vorstellen. Wer bist du, was machst du und worüber wollen wir heute reden?
Super, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, bei Rolpasto vertreten zu sein im Topline Talk. Ich bin Konstantin Stremme, 44, drei Kinder, wohnhaft in Hamburg und habe eine FMCG-Karriere hinter mir oder bin noch mittendrin. Bei Beiersdorf angefangen, 13 Jahre dort gemacht und aktuell noch bei Imperial Brands. Würde mich selbst als FMCG-Kind betiteln, mit vollem Fokus auf Marketing und natürlich in dem Zuge dann auch der Preis als einer der altbekannten 4Ps immer wichtig, der in jeder Entwicklung mitschwingt.
Okay, super. Vielleicht noch für die Zuhörer zwei Sachen. Das eine ist, was ich gerade schon sagte, es geht heute um UVP, es geht insbesondere um Konsumgüter, wobei man das schon etwas einschränken muss. Wir machen immer wieder auch Projekte, wo es eigentlich klassische B2B-Themen geht. Das heißt, am Ende steht ein gewerblicher Abnehmer, da spielt aber das Thema UVP oder Preissetzung immer mehr eine Rolle, nicht zuletzt wegen des Themas Internet. Aber wir wollen uns heute auch in unserem Beispiel eher auf Konsumgüter fokussieren. Was ich noch ergänzen wollte, wir duzen uns, weil wir uns schon seit, ich glaube, fast 20 Jahren kennen. Wir hatten mehrere gemeinsame Stationen, eine gemeinsame Zeit bei Beiersdorf und insofern freue ich mich auch sehr, dass wir heute zusammen diesen Podcast machen können. Als Anfangsfrage bei Topline Talk, die Hörer kennen das schon, wie würdest du dich beschreiben, wie würdest du dich als Kollege und Vorgesetzten beschreiben?
Ja, es ist ja immer so eine schöne Frage, wie man sich selber beschreibt. Also ich glaube, ein Thema habe ich schon vorweggegeben. Ich bin ein absolutes Markenkind. Ich bin so aufgewachsen mit der bekannten Sportartikelmarke, in den drei Streifen groß geworden bin. Und das Thema Marke hat mich nie losgelassen. Als Typ, erstmal Vater von drei Kindern, ist man immer notorisch busy und ist aber sicherlich auch somit immer am Puls der Zeit bei unterschiedlichen Zielgruppen. Würde selbst sagen, absolute Innovationsneigung, Bock auf Gestaltung. Und sicherlich immer offen für viele neue Dinge. Und das werden wir sicherlich auch noch thematisieren. Gerade im Marketing ist ein unglaubliches Interesse an Konsumenten, ja, an Konsumentenverständnis. Was bewegt die Welt da draußen, den Menschen? Und das kann man ja nicht nur im Marketing, sondern auch in vielen anderen Lebenslagen nutzen.
Okay, cool. Ja, super, klasse. Das ist natürlich sicherlich der Dreh- und Angelpunkt generell bei Konsumgütern. Auch beim Pricing, ne? Ehrlicherweise werden wir uns gleich anschauen, wie so ein Prozess aussehen könnte im Bereich Konsumgüter für eine UVP-Setzung. Da wird auch die spannende Frage natürlich sein, wann mache ich mich auf den Weg oder wann fange ich an, den UVP zu definieren, wenn es um Innovationen geht. Eins möchte ich noch vorwegsetzen, UVP-Regalpreis ist Sache des Handels. Wir sprechen heute aus der Perspektive von Konsumgüterunternehmen und wissen das zu respektieren natürlich. Der Handel setzt den Regalpreis, so soll es sein. Wir haben mit dem UVP natürlich ein Steuerungsinstrument, mit dem Marken dann ihre Soll-Positionierung zum Ausdruck bringen können. Aber die letztendliche Entscheidung, die obliegt dem Handel und das ist auch gut so. Das der Vollständigkeit halber jetzt gleich am Anfang erwähnt. Insofern würde ich mich freuen, dass wir uns vielleicht dieses UVP-Thema, ich hatte es schon gesagt, im Rahmen eines Innovationsprozesses ausdenken. Das heißt, Unternehmen möchte ein neues Produkt auf den Markt bringen. Wie sieht denn deiner Meinung oder deiner Erfahrung nach so ein Innovationsprozess aus und was hat sich da bewährt, um diesen Prozess zunächst mal zu strukturieren? Das heißt, von initialer Idee bis zu Produkt ist am Regal. Was sind da so die Schritte und wie könnte sowas aussehen?
Total. Also so ein Innovationsprozess ist natürlich extrem wichtig, weil wie du schon sozusagen eingeleitet hast, ist das auch einer der Prozesse, die am meisten crossfunktionale Aktivität in einem Konzern haben oder eigentlich egal wo, in welchem Unternehmen. Insofern gehört der richtig gut gesteuert und etabliert. Wenn wir ganz vorne anfangen, Ideen können erstmal von überall herkommen. Ja, und so einen Prozess starten. Aber wenn wir mal klassisch mit dem Thema Ideation starten, versuchst du natürlich von vornherein sozusagen eine Potenzialanalyse zu machen. Sei es über eine Zielgruppe, sei es über einen Bedarf, der gedeckt werden soll. Wenn du diesen Bedarf oder diese Zielgruppe oder idealerweise beides gefunden hast und du hast eine Produktlösung, egal was für ein Produkt dazu oder eine Servicelösung dazu, dann geht es natürlich darum, kann ich das durchführen? Ja, ist sogenannte Feasibility-Phase. Gibt es technische Voraussetzungen, wirtschaftliche Voraussetzungen, Ressourcenvoraussetzungen, die ich dazu treiben kann? So die zweite Phase. Klassischerweise, wenn du dann daraufhin die erste Machbarkeitsstudie auch im Business Case baust, ja, geht es vor allem darum, treffe ich damit eigentlich Wirtschaftlichkeits- und Profitabilitätskennziffern, die eine Unternehmung so anstrebt. Ja, wenn man in einem Wertschöpfungsspektrum unterwegs ist eines Konzerns, wo du globale und lokale Einheiten hast, dann geht es natürlich auch darum, treffe ich den internationalen Marktbedarf unterschiedlicher Kunden. Also wird mir das in den lokalen Märkten abgenommen, aber ist eigentlich unbenommen, ob das in so einer Struktur ist oder ob das in einer rein nationalen Struktur ist. Bekomme ich Volumen? Ja, ist am Ende des Tages die Frage, was sich ja auch wieder ein direkter Einflussfaktor auf den Preis ist. Man kann je nach Prozess Marktforschung einbauen. Ja, das ist je nach Prozess. Manche fangen ganz, ganz früh an. Ja, manche machen à la Lean Startup ein Produkt ehrlicherweise schnell fertig und versuchen das dann im Markt zu verbessern mit direktem Konsumentenfeedback. Aber ich glaube, gerade bei größeren Innovationsprojekten und vagen Innovationsprojekten ist ein früher Consumer-Fit-Test absolut sinnvoll. Ja. Und letztlich, die letzte Phase ist natürlich, du hast das Produkt und du bringst es auf die Straße, machst deinen Marketing-Mix, machst dein Sales-Model, Go-to-Market-Approach etc. und hoffentlich platzierst du das Produkt sinnvoll im Markt.
Okay, klasse. Das war ein jetzt relativ umfangreicher Prozess. Den sollten wir, glaube ich, uns gleich nochmal Schritt für Schritt anschauen. Wir haben, was du beschreibst, ist, glaube ich, bekannt als Gate oder Stage-Gate-Prozess. Ne?
Genau.
Ich glaube, die Besonderheit ist, und wie gesagt, ich ergänze ein bisschen auch vielleicht jetzt nochmal die Erfahrung, die ich gemacht habe auf Industrieseite mit solchen Themen. Du hast immer eine Go-No-Go-Entscheidung. Ne? Also das heißt, du wirst sicherlich auch schon ganz, ganz früh, wie du gesagt hast, in der Ideation prüfen, ist es eine gangbare Idee oder nicht. Also am Ende willst du natürlich wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern sicherlich sinnvollerweise, diesen Filter oben befüllen, diesen Trichter, genau, den üblichen. Da kommen ganz viele Ideen rein, nicht jede ist gut, die werden geprüft. Dann geht es in dieses Thema Machbarkeitsthema. Auch hier fallen wieder welche raus. Dann geht es ins Thema Business Case und es werden am Ende so in der Theorie und idealerweise auch in der Praxis nur die besten Ideen mit der besten Machbarkeit und dem besten Business Case dann das Licht der Welt erblicken, in Anführungszeichen. Ne?
Absolut richtig.
Ja, okay, super. Ja, klasse. Dann lass uns doch vielleicht einfach mal diesen Prozess nehmen, so einen Gate-Prozess, wie wir ihn gerade geschildert haben. Da gibt es unterschiedliche Ausprägungen, aber ich glaube, den du geschildert hast und den wir jetzt vor Augen haben, der ist vielleicht gut, um unser Gespräch heute ein bisschen zu strukturieren. Es geht los mit dem Thema Idee.
Ja.
Ich brauche eine Produktidee, ich brauche irgendwie, ja, wie soll ich sagen, eine Eingebung oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also, du, total. Also und da referenziere ich nochmal das Thema, eine Idee kann überall herkommen. Ne? Die kann herkommen aus dem abendlichen Gespräch mit der Frau, dem Mann, wie auch immer. Die kann herkommen aus einer soliden Wettbewerbsbeobachtung. Die kann inspiriert sein aus der Wertschöpfungskette etc. Und das andere Thema, was du aber vorhin aufgemacht hast, ist natürlich, du willst versuchen, am Anfang sehr, sehr viel reinzukippen, was relevant ist. Ja, und ich glaube, da können wir nochmal ein kleines bisschen einhaken, wenn wir jetzt mal in den klassischen Innovationsprozess reingehen. Du versuchst ja erstmal so ein bisschen den Kontext zu verstehen. Ne? Wo bin ich unterwegs und auch so ein bisschen den Kontext kurz- bis mittelfristig zu projizieren. Ja, also nimmst dir große Themen wie geopolitische Unsicherheit, Klimaschutz, technologischer Fortschritt, das Thema AI, ja, ist überall, alternde Gesellschaft. Das sind alles so große Trends, auf denen du versuchst aufzusetzen. Ne? Die sind da und die werden nicht weggehen. Das heißt, dein Konsument, ja, wird davon beeinflusst werden. Und dann guckst du natürlich auf Basis dieser Makrotrends, können wir sie jetzt mal nennen, gehst du ein Spektrum tiefer und sagst, okay, worauf möchte ich denn eigentlich innovieren? Was ist denn eigentlich was sinnvoll ist für mich? Weil wir jetzt die gemeinsame Vergangenheit bei Beiersdorf haben, war immer natürlich das Thema, ist ein gesundes Leben. Ne? Und kannst du das kombinieren und sagst, hier kreiere ich mal für mich ein Spannungsfeld draus, ja, und in diesem Spannungsfeld versuche ich den Konsumenten, das Verhalten des Konsumenten, die Bedürfnisse, die Einstellung genau zu verstehen und auf denen dann zu eine Ideation zu machen, Ideen zu generieren. So ist es eigentlich ganz am Anfang.
Bist du bei sowas vielleicht, um das auch mal in einem zeitlichen Kontext zu geben, sind wir denn da schon bei Themen, die sich manifestieren in der Nachfrage schon konsumentenseitig oder ist es noch davor? Also heißt es, wir gucken in die Zukunft.
Bei solchen, genau.
Klar, ich meine Gesunderhaltung, um dieses Beispiel aufzugreifen, das ist wahrscheinlich so ein bisschen evergreen, das jetzt sicherlich nochmal relevanter wird aufgrund der soziodemografischen Entwicklung. Das wären aber Themen, oder wenn du nach vorne schaust und sagst, ich weiß jetzt nicht was, keine Ahnung, Pollution oder Themen, die sicherlich absehbar sind, aber sich noch nicht manifestieren, die würden wir hier schon einfließen lassen. Ne?
Total, und ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf. Mhm. Ne, wir sprechen ja gerade im Bereich der Innovation, ne? Und sicherlich ist dieser Idealprozess auch dazu generiert, um tatsächliche Innovation zu finden. Weil wenn wir jetzt nochmal auf das Beispiel zurückkommen, du siehst was im Markt, ja, und möchtest das sozusagen nachbauen, weil es für dich absolut relevant ist, ein absoluter Markenfit ist und du hast es einfach, du hast eine Portfoliolücke, dann würde ich jetzt nicht unbedingt von der Innovation sprechen, ja, und dann sieht dein Prozess natürlich ganz anders aus, ne? Also es ist absolut eine Projektion der Zukunft und auch in gewisser Weise eine Wette und deshalb muss man auch viel, viel reinkippen am Anfang.
Okay, dazu zwei Fragen. Das eine, wie lange dauert denn dieser Innovation-Entwicklungsprozess, den wir jetzt gerade Schritt für Schritt durchgehen, also in der Praxis? Reden wir hier über Monate, über Jahre, nur um vielleicht da dem Hörer auch nochmal ein Verständnis davon zu geben, wie weit muss ich in die Zukunft eigentlich gucken können?
Total. Also ich würde mal sagen, dieser Prozess en gros 18 Monate, ja, und es ist natürlich iterativ alles, ne? Es ist ein rollierender Prozess und du adjustierst jetzt deine großen Trends nicht jedes Jahr, ja, weil die sollten eine gewisse Standhaftigkeit haben. Aber wenn du sagen in den Prozess einsteigst, bis am Ende des Tages ein Produkt rauskommt, würde ich grob sagen 18 Monate und je nachdem, ne, kann man natürlich viel mit Geld und Ressourceninvestitionen abkürzen, wenn es regulativ oder wissenschaftlich darstellbar ist. Ja? Also so ein Prozess kannst du zum Beispiel für ein MeToo-Produkt, je nach Konzerngröße oder Unternehmensgröße, natürlich immer abhängig, wie viel Schlaufen du brauchst, auch deutlich, deutlich schlanker hinkriegen, ne? In bis zu 6 Monaten.
Okay, ja, klasse. Das ist vielleicht nochmal auch relevant, habe ich mir gerade überlegt, was meinen wir eigentlich mit Innovation? Also reden wir drüber, das neue iPhone zu entwickeln oder, wie gesagt, wir reden über einen Kontext, eigentlich eher schnell drehende Konsumgüter. Also vielleicht kannst du da nochmal, weil du jetzt auch MeToo gesagt hast, kurz differenzieren, was ist für uns eine Innovation und was wäre ein MeToo-Produkt?
Ja, also ich glaube, ne, wenn wir uns mal Kaffeemaschinen nehmen oder sowas, ja, und du machst jetzt die Kaffeemaschine, Siebträgermaschine mit, keine Ahnung, der automatischen Milchdüse, ja, ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber die gibt's schon, ja, und du sagst jetzt, du machst jetzt die mit der Milchdüse, die das Ganze nochmal 5 Minuten schneller kann, ja, dann würde ich sagen, es ist ein Upgrade eines bestehenden Merkmals, und somit kannst du sagen, es ist eine Line Extension. Oder du sagst, du nimmst die gleiche Kaffeemaschine und machst da eine Kooperation mit einem Influencer draus, ja, ist thematisch vielleicht was Neues, aber es ist auch eine Line Extension sozusagen oder ein Shampoo, wo du ein neues Duft reinbringst. Als Innovation, also als richtige Innovation ist tatsächlich, wenn du entweder ein Konsumentenbedürfnis wächst, was es vorher noch nicht gab, oder ein Konsumentenbedürfnis komplett neuartig befriedigst. Du erinnerst dich vielleicht noch, wir haben ja bei Beiersdorf ein Produkt mal gemacht, was diese In-Shower-Lotion war.
Ganz kurz erklären, was das ist, bitte. Für die anderen.
Ja, absolut. Das war ja das Gefühl, was rauskam, dass du, wenn du dich eincremst, ja, dass das Produkt sozusagen nicht klebrig sein soll oder ist das Produkt klebt. Ja,
Ja, okay.
so. Und dann wurde im Endeffekt ein Convenience-Schritt erarbeitet und es dauert auch, sich einzucremen. Ne? Und die Idee war dann, warum können wir denn nicht zwei Schritte kombinieren? In der Dusche sich bereits einzucremen und wenn man weiß, das klassische Duschprodukt ist eigentlich, trocknet die Haut eher aus und ich spreche jetzt ein bisschen Stereotyp hier und du hast aber auf der anderen Seite ein hochpflegendes Element drin, was nachhaltig die Feuchtigkeitsbarriere deiner Haut stärkt. Ja, das war diese In-Shower-Lotion. Das war tatsächlich ein Bedürfnis, neu bearbeitet in einem neuen Umfeld und somit absolut eine Innovation.
Okay, cool, verstehe. Alles klar, klasse. Wie kommt denn bei der Innovation das Thema Zielgruppe rein? So wie du das schilderst jetzt gerade mit diesem Produkt, das, na, sagen wir mal, eine Feuchtigkeitsversorgung mit Duschen kombiniert, muss ich mir ja Gedanken machen, wem will ich das verkaufen? Also wer soll am Ende sich dafür begeistern können? Wie gehst du damit um?
Total. Also da kommen wir wieder ein bisschen so ein bisschen an deine strategische Markenanalyse. Ne? Also, aber wenn wir jetzt mal ein relativ einfaches Beispiel bleiben, ne? Du schaust dir deine Verwendungskohorten an. Nehmen wir erstmal demografische Kennziffern, sagst, keine Ahnung, Frauen 24 bis 30, die schaust du an, die dein Produkt nutzen und stellst fest, in Bayern nutzen die es weniger stark als in Baden-Württemberg oder so, ja? Dann gehst du jetzt mal, warum ist das so? Ja, ist es, weil die Verfügbarkeit da nicht da ist? Ist es, weil da vielleicht ein anderer Need da ist? Und vielleicht sind Bayern, Baden-Württemberg jetzt ein bisschen schwierige Beispiele, aber gehen wir ein bisschen Zoom raus und nehmen Deutschland und Frankreich, ja, und versuchst zu verstehen, warum ein Verwendungsverhältnis nicht so ist, wie es vielleicht in anderen Zielgruppen ist, warum es abweicht, so. Und dann kannst du genau da reingehen und versuchen, weil Zielgruppen haben ja homogene Merkmale, dann zu verstehen, warum ist hier eine Abweichung da? Was sind Bedürfnisse oder wie sind Bedürfnisse anders, die dazu führen, dass sie dein Produkt nicht so nutzen wie andere Kohorten? Und dann gehst du da rein. Dann gehst du da wirklich tief rein ins Konsumentenverständnis, um ein, und da kommen wir gleich noch drauf, um ein Insight zu finden, warum dieses Verwendungsverhalten so getrieben ist. Und dann idealerweise findest du eine Lösung oder baust eine Lösung, die dazu führt, dass deine Ware, dein Produkt, dein Service gekauft wird.
Okay, in dieser Insight ist dann quasi die Antwort, oder wie kann man sich das vorstellen?
Stell dir den Insight so ein bisschen vor als so eine Synthese all deines Konsumentenverständnisses. Ja? Also du trägst ja ganz viele Treiber zusammen, warum, jetzt um dem Beispiel zu bleiben, die Franzosen vielleicht das Produkt nicht so nutzen oder den Service nicht so nutzen wie die Deutschen oder andersrum. Und darauf formulierst du, wenn du so willst, so eine Arbeitshypothese oder ein Insight. Und grundsätzlich würde ich immer sagen, ein Insight da, ja, beschreibt so ein Bedürfnis oder ein Dilemma, ja, eines Konsumenten. Und dieses Bedürfnis oder Dilemma triggert dann halt im Innovationsprozess, was für eine Lösung kann ich eigentlich bauen, ne? Was für ein Benefit, und da sind wir schon ein bisschen in dem Konzeptjargon drin,
Ja.
kann ich dagegen liefern.
Okay, klasse. Also das heißt, sind jetzt noch bei Ideation, müssen, glaube ich, schauen, was danach kommt. Ideation haben wir also diese Makrotrends, die wir uns anschauen. Darauf sollten wir einbezahlen. Das heißt, ich muss quasi gucken, dass ich da so einen gewissen Leitplanken eben schon definieren kann für die Produkte, um die es geht. Kann auch wahrscheinlich eine Zielgruppe sein, um die es am Ende gehen wird. Dann muss ich die Zielgruppe, nämlich den Konsumenten, mir auch anschauen. Was ist hier dieses Bedürfnis in Form eines Insights? Und ich muss mir dann eben Gedanken machen, ob dieser Insight in Form eines Konzeptes, als Beschreibung eines Produktes, letztlich machbar ist. Das heißt, am Ende brauche ich dann mal eine Aussage von meinem Labor, Entwicklern, Ingenieuren, je nachdem, worum es genau geht, die mir sagen, alles klar, kriegen wir hin, Daumen hoch, ne? Oder was, wie muss man sich das
vorstellen? Absolut, absolut. Also du hast eigentlich die meisten schon genannt, ne? Klassischerweise Verpackungslösung, kann ich die, habe ich eine Idee, ne, was der Konsument hier für eine Verpackung braucht, will. Vielleicht habe ich eine neue Verpackungslösung, dann müssen mir meine Packaging-Leute sagen, gibt's da was? Können wir da was herstellen? Genauso die Forschung und Entwicklung, haben wir eine Produktformel oder die Techniker, haben wir eine Technologie, die hier eine Lösung bieten kann. Du guckst dir, wenn du, sag mal, ein größerer Laden bist, Supply Chain an, ne? Wo kriege ich die Ware her, wo kriege ich Bestandteile der Lösung her und wo kann ich sie zusammenfügen? Wichtigstes Element, was kostet mich das Ganze? Ne? Erstmal eine gute Abschätzung, Produktkosten, Realisierungskosten, also der ganze Projekt-Investment-Case. Und letztlich Marketing guckt sich natürlich schon früh an, ne? Wenn ich einen Konsumenten-Need habe, kann ich eigentlich diesen Need aktiv und relevant kommunizieren, ja, weil das ja am Ende des Tages, du kannst das geilste Produkt haben, relevanteste Benefit, wenn du nicht sagen kannst, was er tut oder das Produkt macht, dann ist es schwierig. Ich glaube, eine Sache bei Machbarkeit sollten wir immer noch rausstellen, weil wir haben ja auch unterschiedliche Hörer. Du guckst dir sicherlich auch immer das Thema, kann ich das in-house realisieren oder nicht? Also klassischerweise das Make or Buy an. Weil es sollte einen nicht davon abhalten, nur weil man es vielleicht in-house nicht realisieren kann, sei es, weil man die Fähigkeiten nicht dazu hat oder die Ressourcen, relevanten Need nicht zu befriedigen. Ja? Da muss man halt gucken, wie man den in der Wertschöpfungskette realisieren kann.
Okay, durch irgendwelche Industriepartner,
genau.
Hersteller, genau. Okay, klasse, verstehe.
Genau.
Aber du hast eigentlich einen Punkt genannt und er bringt uns, glaube ich, auch ganz galant dann in Richtung dieses Business Case Themas. Das heißt, ich würde bei dieser Feasibility Machbarkeitsthematik brauche ich wahrscheinlich oder es kommt raus eine Kostenindikation, so würde ich es mal ganz vorsichtig nennen. Die hat natürlich dann noch was mit einer Menge zu tun, mit einer dann nochmal wahrscheinlich für das Produkt erforderlichen Spezifikationen, wenn es um Länderthemen geht beispielsweise. Aber ich habe schon grob die Produktkosten, mit denen ich dann weiterarbeiten kann und die ich dann übernehme in dieses Thema Business Case als dritte Stufe in diesem Gate-Prozess.
Absolut. Und ich meine, du hast vorhin so schön von dem Funnel gesprochen, dem Trichter, ne, im Innovationsprozess. Man wird immer spezifischer. Und so gestaltet sich das natürlich auch für den Preis. Da bist du am Anfang, sagen wir mal, du hast ein Produkt, was du kennst, in der Produktkategorie, was du kennst. Da bist du natürlich, schaust du dir den bestmöglichen, nächstmöglichen Preis an und setzt den einfach mal und setzt somit aber auch in der Firma eine Kostenstruktur als Proxy, als erste Idee. Und je mehr du dein Supply Chain Konzept etc. und dein Produkt einfach besser verstehst und das, was es zur Realisierung des Produktes bedarf, desto besser triffst du deine Preiseinschätzung. Und der Business Case wird ja auch immer präziser. Du hast vorhin schon diese Gates angesprochen. Das ist sicherlich die erste Machbarkeit, da trifft man generelle Profitabilitätsmetriken und in dem Gate weiter hinten, wo dann tatsächlich auch die Firma Geld ausgibt, das ist ja am Anfang nicht wirklich der Fall, da müssen die dann schon sitzen. Das heißt, da muss ich eine sehr, sehr genaue, präzise Vorstellung haben von Preisen, Durchschnittspreisen, die realisiert werden könnten im Markt.
Okay, also jetzt wird's, genau, also das heißt Business Case, am Ende schauen wir uns an, was kann ich für Umsätze machen, was sind die Kosten, was bleibt übrig, richtig?
Absolut.
Okay, was sind da die relevanten Kriterien? Das eine hatten wir schon gesagt, sind natürlich die Produktkosten, also die Herstellkosten, die ich haben werde. Wie gesagt, das wird auch sicherlich eine Bandbreite sein, die wird im Laufe dieses Prozesses immer präziser.
Ja.
Ich denke immer an diese Skaleneffekte. Ich weiß am Anfang ja nicht, wie groß wird das Produkt, verkaufe ich davon Zehntausende, Hunderttausende oder Millionen?
Absolut.
Dementsprechend würde ich ja auch diese ganzen F&E-Fixkosten andere Degression kommen, aber ich habe, wie gesagt, da eine erste Indikation und ich muss ja eben auch, und da sind wir sehr nah bei uns im Podcast, die Topline formulieren, also das heißt, wie viel Umsatz traue ich mir denn zu und Umsatz ist dann wieder eine Frage aus ganz klassisch, Preis mal Menge, richtig?
Absolut richtig, absolut richtig. Und am Anfang im Innovationsprozess fällt es dir natürlich leichter, sozusagen, wenn du eine Zielgruppe hast, die du verstehst, wenn du in einem Marktumfeld und in einer Vertriebsstruktur unterwegs bist, die dir bekannt ist, eine erste Preisidee zu haben. Ja, so und sozusagen, wenn du so willst, top-down deinen Preis zu definieren. Ja?
Wie geht das? Kannst du das mal erklären, bitte?
Absolut. Also stell dir vor, du bist im Bereich Lippenpflege, ja, und weißt, dass da, ich weiß gar nicht, was aktuell Lippenpflege kostet, aber nennen wir einfach mal einen Preis von 1,99 oder 2,49 oder sowas, ja. Und du hast jetzt eine Idee, unter deiner Marke ein Lippenpflegeprodukt reinzugeben, dann wirst du erstmal ein marktpreisinduzierte Preissetzung nehmen, ja, die sich an diesem Preis orientieren wird. So, als erste Einschätzung. Interessant wird es dann, was du für eine Preisstrategie wählst. Ne? Das ist das Zweite, weil ich glaube, da machen sich die wenigsten drüber Gedanken, ob ich, wenn ich schnell Marktanteile gewinnen will, ja, setze ich meinen Preis vielleicht anders an, nämlich einen Penetrationspreis, der aggressiver ist, oder gehe ich absolut in dem gleichen, sozusagen im gleichen Marktpreis rein, weiß aber, ich habe eine überlegene Benefit-Struktur im Produkt, also mein Produkt hat einen höheren Nutzen oder wahrgenommenen Nutzen für den Konsumenten, dann habe ich ja auch impliziten Vorteil oder auch explizit. So. Also das eine ist tatsächlich marktgetriebene Preisfindung am Anfang. Und das andere, klassischerweise nennt man das ja immer Cost Plus. Also du guckst einfach inside out, ja, aus dem Unternehmen, wie viel kostet mich eigentlich ein Produkt? Was sind meine durchschnittlichen Margenerwartungen? Und navigierst dich somit in der Preishierarchie nach oben, ja, und sagst, das so müsste eigentlich eine Preisstellung sein, wenn ich meine Profitabilitäts- und Machbarkeitsparameter ansetze. Und dann kommt trotzdem der Markt, der dir sagen wird, ist das realistisch, ja?
Ja, okay, verstehe, alles klar. Wir würden aber, also in dieser Business-Case-Thematik werden wir ja quasi gezwungen, uns über den Preis Gedanken zu machen.
Absolut.
Auch da jetzt nochmal, welcher Preis ist es denn jetzt eigentlich? Ne? Weil ich meine, unser Podcast heute, die Folge hat was mit dem UVP zu tun, also Regalpreis. Wir haben aber natürlich einen Listenpreis, Nettopreis, Net-Net-Preis. Also am Ende machen wir das auch marktorientiert und insofern müssen wir uns ja Gedanken machen, zu welchem Preis kann ich denn beim Handel oder kann es der Händler verkaufen? Wie gesagt, er setzt den Preis und dann muss ich ja quasi relativ viel Kalkulation machen, um zu sagen, wie viel bleibt denn bei mir als Hersteller dann übrig?
Ja. Ja, absolut. Nur wenn wir jetzt mal den Prozess idealerweise wieder durchgehen, dann spiegelt sich auch in der, sagen wir, arbeitsteiligen Organisation eher wieder, dass du in der Innovationserstellung grundsätzlich dir erstmal ja marktgetriebene Durchschnittspreise anguckst, auch mit durchschnittlichen Konditionssystemen dahinter, um jetzt ein Thema Nettopreise aufzunehmen, mit einer durchschnittlichen Vertriebsstruktur. Du wirst natürlich, wenn nationale Märkte ihre Preise und ihre Profitabilität steuern und bestimmen und somit auch sagen, wie viel Menge sie abnehmen, da wird auch wieder ein Mix an Konditionssystemen dahinter liegen, weil man sicherlich, je nach Produktlösung, und es ist egal, ob das ein Service, ein Durable Good oder ein Fast Moving Good ist, wirst du eine Vertriebslösung oder ein Go-to-Market-Logik dahinter haben, die dann auch deinen Preis mitschwingt. Also was anderes, wenn du eine reine Discounter-Strategie fährst, als wenn du nur bei den Drogeriemärkten unterwegs bist, ja?
So. Okay. Aber also dann nochmal Schritt zurück. Wie gesagt, wir starten im Marketing mit dem Innovationsprozess, gucken uns, wie gesagt, marktorientiert an. Inwieweit kann ich denn in einem Regalgefüge bestehen? Also das heißt sicherlich im Kontext meiner Wettbewerber wird der Konsument zugreifen, ob er zugreift oder nicht, hat was natürlich, wie ich schon sagte, damit zu tun, welche Wettbewerber gibt es denn mit welchen Preispunkten, Punkt 1. Genau. Und Punkt 2, was du vorhin schon gesagt hast, ist ja dann wieder die Frage, welchen Value ich halt liefere. Ne? Also ich muss genau. Den Preis am Regal muss ja quasi dem Wert entsprechen, maximal sozusagen. Ich kann natürlich immer mehr Wert liefern, als der Preis ausgezeichnet ist, insofern das so messbar und vergleichbar ist. Aber es sollte schon ein, sagen wir mal, value-orientiertes Pricing eben sein, das dann aus dem Regalgefüge quasi diesen Kaufimpuls dann eben vorhersagen kann.
Absolut, absolut richtig.
Super. Ja, es ist ein bisschen die Frage, wie kriege ich denn diesen Value raus? Also wir haben da unterschiedliche Themen. Das eine ist, ich glaube, man muss auch mal sinnvollerweise differenzieren zwischen einer Innovation, also ohne jetzt einen Impuls im Markt zu haben, wo man einfach sagt, okay, ich muss wirklich intensiver mir um dieses Wertthema oder diesen Wertbeitrag aus diesem Produkt raus Gedanken machen. Das ist wahrscheinlich ein anderer Ansatz, als wenn ich sage, es ist ein MeToo oder eine Line Extension. Ich glaube, im ersten Fall aus unserer Beratungspraxis am Ende sind dann eben tatsächlich Marktforschungsthemen relevant. Das könnte eine Conjoint sein oder ähnliches, um wirklich zu sagen, wie dieser Wert sich dann zusammensetzt, woraus er resultiert. Da spielt eben auch die Marke eine Rolle, da spielt eben auch die Packung, Geruch und so weiter eine Rolle. Also alles Themen, die ich nicht so gut messen kann, aber die natürlich am Ende dazu beitragen, dass es eine Zahlungsbereitschaft dafür gibt oder eben auch nicht. Wir haben hier, jetzt erzähle ich mehr als du, aber ist glaube ich auch in der Stelle ganz gut, weil wir hier, wie gesagt, auch sicherlich ein paar Beispiele haben, die nicht nur aus dem Konsumgüterbereich kommen. Man kann diese Wertthematik sicherlich auch schneller und einfacher aus einer internen Einschätzung ermitteln, was natürlich nicht so nah am Markt ist, aber aus unserer Erfahrung raus auch haben ehrlicherweise die Vertriebsmitarbeiter schon ganz gute Einschätzungen, was so geht und was nicht geht. Das ist ja sicherlich dann auch noch ein Thema, das hier relevant sein könnte. Und bei beiden Themen, also bei einer Innovation und bei MeToo, kommt dann irgendwann nochmal das Thema, was möchte ich eigentlich für eine Sortimentsstruktur haben? Also das heißt, ich möchte natürlich im Markenumfeld entweder über mehr Markenportfolio oder innerhalb einer Marke schon auch eine gewisse Wertigkeit im Regal haben, klassischerweise. Das mag eine Good, Better, Best Sache sein, das mag ein Line-Pricing sein oder wie auch immer. Und daraus habe ich natürlich auch sozusagen einen normativen Rahmen, in dem ich mich dann irgendwo bewegen sollte, was mein Pricing angeht, aus meiner Sortimentsüberlegung. Das heißt, es kommen dann immer Punkte, die sind marktorientiert. Einerseits, was ist möglich aus einer Markt-Konsumentenbetrachtung raus? Und andererseits muss ich dann eben durch entsprechende Price Maps mir halt überlegen, wo fügt sich das in meinem Bestandssortiment ein, dass mein Sortiment mit meinem Angebot eben schlüssig und logisch ist aus einer Konsumentenbetrachtung raus. Das nur am Ende. Wie gesagt, unsere Erfahrung ist, es gibt nicht immer die Notwendigkeit, die vollumfängliche Marktforschung zu machen, weil eben unter uns gesagt dann doch die Innovation eher selten ist, verglichen mit einem MeToo oder verglichen mit einem Produkt, das zumindest MeToo im Regal ist. Sprich, es gibt schon was vom Wettbewerb, was eben relativ vergleichbar ist. Und da gibt es eben dann Ansätze, die sind marktorientiert, aber vielleicht jetzt nicht die volle Marktforschungsbreitseite erforderlich, wie wenn ich das von dir geschilderte Produkt mit einer Lotion plus einer Dusche, das einfach anziehende Markt ist, da muss ich natürlich sagen, da ist es einfach erforderlicher, mit einer Marktforschung zu arbeiten, als wenn ich sage, ich für mich mit meiner Marke gehe jetzt in, ich weiß nicht, Aromaduschen, die es aber schon einfach im Regal gibt.
Total. Und ich glaube, und das ist auch so ein bisschen Philosophiefrage der Unternehmen, ne? Und ein bisschen, wie viel Investment legst du eigentlich in die Entwicklung einer Innovation oder auch einer Line Extension? Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, du kannst theoretisch auch ein Produkt fertig entwickeln, von dem du weißt, dass der Konsument das mag, ja, weil du einfach wahnsinnig davon überzeugt bist. Und du launchst es entweder auf deine Online-Seite oder du findest einen Handelspartner, der das mit dir macht. Und du findest über Iteration den gemeinsamen richtigen Preispunkt. Das ist eine spannende philosophische Frage, aber korreliert meistens sehr, sehr stark mit Mitteleinsatz.
Ja, ja, okay, gut, alles klar. Weil ich meine nochmal, wir sind immer noch in diesem vorhin beschriebenen Trichter. Das heißt, es kann immer noch einen Cut-off geben. Es kann immer noch sein, dass das Produkt rausfällt und alles, was bis dahin investiert wurde, wird sich nicht amortisieren können. Also insofern ist es sicherlich auch eine Balance am Ende, klar philosophisch, aber am Ende ist es auch eine Entscheidung, die dann doch relativ rational was mit Mitteleinsatz und den Chancen dann am Ende halt zu tun hat, ne?
Ja.
Okay, cool. Jetzt hatten wir, ich hoffe, dass ich springe jetzt nicht zu sehr, wir hatten drüber gesprochen, wir müssen, wie gesagt, diese Regalpreis, also diese Überlebensfähigkeit des Produktes im Regal quasi antizipieren. Wir müssen hier sehr stark in der Zielgruppe auch bleiben. Also das heißt, alle Antworten, die uns tatsächlich die Zielgruppe gibt, muss auch die richtige Zielgruppe sein. Da muss ich mir schon viel mehr Gedanken machen. Wie gesagt, ist es wie auch immer die definiert sein mag, aber die muss ich sicherlich fragen, wie sie dieses Produkt finden und wie sie diesen Preis dafür einschätzen. Angenommen, wir haben dann den optimalen UVP-Regalpreis definiert, dann weiß ich ja noch nicht, ob ich mit dem Geld verdiene, oder?
Nee, also nicht bis du, also du wirst schon eine ganz gute Idee haben, weil sonst würden die Gates davor, ne, also wo wir zentrale Entscheidungspunkte haben, sonst würdest du die nicht passieren können. Wenn du die passierst, obwohl die Wirtschaftlichkeitsparameter, die angegeben sind, nicht getroffen werden, dann kann das im Endeffekt nur einen Grund haben, nämlich, dass du in dem Markt spielen musst. Weil das und du gehst mit einem aggressiven Preis rein, den du mit im Laufe der Zeit sozusagen optimierst, erhöhst, ja, um über die Zeit auf eine Wirtschaftlichkeit zu kommen. So, das gibt es auch. Deshalb würde ich nicht sagen, dass du, das Risiko besteht immer, ne, und das ist natürlich auch, je weiter du im Innovationsprozess kommst, aber auch je näher das Produkt dann oder je mehr das Produkt auch im Markt verkauft wird, hast du ja dann auch Elemente wie Promotional Share, ne? Also wie viel gibst du in das Produkt als Unterstützungsmaßnahme, wo du am Anfang, wenn du das kreierst, immer nur über Durchschnittswerte agierst, ja?
Okay.
So, und diese weißt du ja selber noch viel besser. Diese promotionalen Maßnahmen sind ja auch immer sehr, sehr handelsspezifisch oder vertriebskanalspezifisch, was du machen kannst, was du nicht machen kannst, etc. Also deshalb würde ich schon sagen, dass du im Innovationsprozess, wenn eine Produktidee durchkommt, zu 90% der Fälle weißt, dass du damit Geld verdienen kannst oder 95% der Fälle, ob die Innovation dann ein Markterfolg ist und wie viel Unterstützung das anbelangt, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, ja, aber das ist dann auch wiederum so eine multivariate Analyse, die du fahren musst, weil es auch unterschiedliche Einflussgrößen gibt auf den Erfolg, die man dann nicht, dass man dann nicht ausschließen kann. Es kann immer noch sein, dass du damit dann kein Geld verdienen wirst.
Okay, du musst mir nochmal helfen und vielleicht unseren Hörern und mir erklären, wie gehen wir mit dem Thema Internationalität um? Also wir haben festgestellt, Konzept Ideation, es purzeln ein paar raus, die entsprechende Prüfkriterien bestehen. Dann gibt es Machbarkeit, Labor sagt, alles klar, kriegen wir in den Griff. Die Shortlist wird noch shorter. Dann gehen wir in dieses Thema, wo wir jetzt sind, das heißt Business Case. Wir sind schon vielleicht bei 2, 3 Alternativen, würde ich sagen, also eine durchaus geringe Anzahl, um vielleicht auf ähnliche Insights einzuzahlen. Haben festgestellt, dass wir von der Numerik UVP und auch den zu diesem Zeitpunkt ermittelbaren Kosten eine ausreichende Spanne haben. Wir müssen spezifischer werden, meines Erachtens, weil wir sind erst beim Regalpreis. Also das heißt, wir müssen jetzt sagen, was möchte, Schrägstrich muss, Schrägstrich hat er erfahrungsgemäß der Handel verdienen. Und dann müssen wir uns ja irgendwie, du hast vorhin schon gesagt, dieses Konditionsthema angucken. Also das heißt, am Ende interessiert uns als Hersteller der Net-Net-Preis im Preiswasserfall nach, wie gesagt, Abzügen der kompletten Konditionen und natürlich der Händlermarge. Was bleibt bei uns übrig und ist das dann eben ein gangbares, ist das ein positiver Business Case oder nicht? Wie machen wir das im internationalen Kontext? Ich glaube, ich wüsste, wie ich es in Deutschland machen würde oder in einem Land. Man geht zum Vertriebskollegen und sagt, guck mal hier, was kommt da hinten raus? Und klingt relativ einfach. Wie mache ich das aber, wenn ich drüber nachdenke, ein Konzept als Produkt in ganz unterschiedlichen Ländern zu launchen?
Das Schöne ist, dass du, also wir gehen jetzt mal bei deinem Beispiel davon aus, dass wir in einem Unternehmen arbeitet, was international aktiv ist und du über Potenziale sprichst, also Kundenbedürfnisse, Kundenverhalten, die, egal ob bleiben wir auf Deutschland und Frankreich wieder bei dem Beispiel, die replizierbar sind. Ne? Mhm. Also egal welche Nationalität, findest du bei gewissen Zielgruppen, Kohorten, gleiche Bedürfnisse. So, das ist mal ein sehr relevanter Punkt, ja, so den ich als erstes habe. Das zweite ist dann natürlich, wie ist die Vertriebsstruktur in den einzelnen Märkten? Erlaubt sie mir homogene Preissetzung, landesgrenzenübergreifend? Ne? Ich komme sicherlich später auch nochmal auf dieses Lieblingsthema Cherrypicking Risk, was ja vor mehreren Jahrzehnten hochkam, als so die ersten Einkaufsverbünde kamen. Aber grundsätzlich ist die Struktur, wie du sie beschrieben hast, du wüsstest, wie in Deutschland geht, ja nicht anders als in anderen Märkten. Du hast einen Konsumenten-Need, den triffst du in beiden Märkten. Du hast Konditions-, durchschnittliche Konditionssysteme, Profitabilitätskonstrukte in jedem Markt gleich. Da hast du deinen Finance Manager in Frankreich und in Deutschland. Die werden wahrscheinlich unterschiedliche Targets haben. Der Vertriebsdirektor in beiden Ländern mit seinen Teams. Und dann geht's ans Kalkulieren. Was nochmal ein Unterschied sein kann, ja, ist je nach sozusagen Grundlage oder Struktur der Produkterstellung, kann es sein, dass ich auf Basis der normativen Preissetzung in den entsprechenden Märkten mein Kostenkonstrukt ändere. Das heißt, vielleicht source ich ein Produkt eher aus Spanien für Frankreich als aus Polen für Deutschland. Ja?
Okay.
Zum Beispiel. Das kann auch nochmal, das ist in der initialen Phase, wo du noch nicht weißt, in welchen Ländern bist du vertreten so richtig, ne? Definitiv wird das nicht so in allen Augenschein genommen, aber in dem Realisierungskonzept, dann ist das absolut ein wichtiges Thema, wie sieht die Kostenstruktur pro Markt aus.
Und auch am Ende wahrscheinlich das Preislevel, ne? Jetzt muss ich ja auch bedenken.
Total.
Polen ist ja immer ein Beispiel, wobei ich glaube, das ist gar nicht mehr so relevant, aber wir haben natürlich auch im internationalen Kontext Länder, die haben einfach niedrigere Preisniveaus als Deutschland oder als die EU, um es mal, oder ja, Deutschland, um spezifisch zu bleiben, das muss ich auch berücksichtigen. Also am Ende kann ich ja nicht sagen, das ist der UVP, der passt für Deutschland und somit für überall. Ich muss mir da Gedanken machen, wie gesagt, was sind meine Kernmärkte je Region, für die ich dann eben auch sicherstellen muss, dass da der Preis dann eben auch funktioniert halt, ne?
Absolut, wobei du in meiner Erfahrung da tatsächlich immer eher auf den Referenzrahmen des nationalen Marktes gehst und du guckst, treffe ich dort den innerhalb meiner, du hast es vorhin gesagt, Sortimentsstruktur, treffe ich den Markt und das Wettbewerbsumfeld mit der Preisstellung. Und dann geht es natürlich nochmal mit den einzelnen Preisstrategien der Vertriebsschienen. Es gibt Everyday Low Price, es gibt High Low Pricing, ja, gibt es unterschiedliche Philosophien. Treffe ich diese Wettbewerbsposition in dem Markt, ne? Und du hast vorhin auch schon mal das Thema Price Maps in den Mund genommen, wo wir ja immer über einen indizierten Preis sprechen, ne? Du setzt irgendwas 100% und dann setzt du einen Korridor, in dem du am Ende des Tages deine Wettbewerbsposition triffst. Muss aber nicht heißen, dass der UVP, der faktische Preis der gleiche ist. Ne? Du versuchst nur in der Struktur zu stehen und zu stimmen. Richtig.
Ja. Okay, alles klar. Verstehe, super. Ja, wir hatten Internationalität, dann auf Ebenen der betroffenen Länder muss ich ja irgendwann mir auch Gedanken machen. Das ist, was Marketing, also ich bin jetzt wieder etwas ketzerisch, Marketing sagt, die Welt ist bunt und schön und wir können hohe Preise durchsetzen und everybody will be happy. Ne? Ich übertreibe jetzt ganz bewusst. Mhm. Manchmal, ohne es zu überspitzen, ist der Vertrieb ja etwas kritischer bei sowas. Das heißt, wir müssen ja dann irgendwie sagen, lieber Vertrieb, also nicht, wie gefällt dir das und was ist deine Meinung dazu? Vielleicht auch, weiß ich nicht. Mhm. Aber am Ende muss uns der Vertrieb ja sagen, ja, klasse, Top-Ding, kriege ich gut verkauft. Ich kann dir also entweder Daumen hoch mal mindestens oder ich quantifiziere das Daumen hoch noch und sage, ich mache 10, 15, 20, weiß nicht wie viel, 1000 Millionen, was auch immer es ist, Stück und gebe dir somit dann auch so ein bisschen Feedback halt aus den Ländern raus. Ne? Mhm. Mhm. Frage oder erstmal, warum frage ich das? Weil am Ende sind wir ja noch quasi in dem Bereich des Business Cases. Wir müssen ja auch irgendwie wissen, wie groß wird das Ding denn? Ne? Gehe ich in die Nische und sage, ich mache die 200 deutschen Konsumenten glücklich damit und die sind aber dann richtig glücklich, dann verdiene ich aber halt nicht richtig Geld damit, auch wenn die Stückmarge prozentual hoch sein mag. Oder ist es wirklich was, wo ich sage, das wird absolutes ein Evergreen und so ein Future Topseller. Da muss ich mir ja dann irgendwie auch für die Kalkulation Gedanken machen. Wie gesagt, Economies of Scale, Logistics und so weiter und so fort. Wie komme ich da an irgendwie eine Numerik?
So, also ich meine, grundsätzlich, wir werden das wieder reinbringen, ne? Wir kommen im Funnel und werden immer spezifischer, ja, ne? So.
Genau.
Und du bist in dem Funnel über die Kernwerttreiber, ja, bleiben wir jetzt mal bei Preis und Menge, ja, die über deine Gesamtprofitabilität in dem Projekt entscheiden und invest. Da versuchst du natürlich Szenarien zu rechnen, ja. du versuchst, was ist, wenn ich einen Marktanteil, ja, aber wir sprechen ja immer, wir haben eine attraktive Zielgruppe, ja, das sind so und so viele Menschen, 50% davon machen heute das, ich möchte, dass davon 25% morgen was anderes machen, nämlich entweder einen anderen Service nutzen, ein anderes Produkt kaufen, ja. So, das kannst du quantifizieren mit sozusagen der inhärenten Kategorie, inhärenten Rotation des Produktes, gerade wenn wir im Fast-Moving-Consumer-Goods-Bereich sind. Und dann kommst du auf ein Potenzial. So, wenn das jetzt nur 10% sind, die du überzeugen kannst, oder es sind vielleicht doch 40%, dann fängst du natürlich an, ganz andere Metrics in deinem Business Case zu haben. So, und das ist, glaube ich, schon die Sensitivität eines Tages, die jeder, der sowas macht oder sowas baut, immer haben sollte, ein Verständnis, was sind meine Hauptwerttreiber oder was verändert auch massiv den Scope meines, zum Beispiel meines Supply Chain Konzept. Weil, um bei deinem Beispiel zu bleiben, ne, wenn ich auf einmal statt 7000 Shampoos 7 Millionen brauche, ja, dann brauche ich ja eine ganz andere Produktionskapazität dahinter.
Vorlauf auch alleine, ne? Wahrscheinlich, oder?
Und Vorlauf, ja. Also, ja. Also absolut, ne? Also da würden dir ja die Inhouse schon die Kollegen sagen, also diese Szenarien, die sind mir jetzt ein bisschen zu weit auseinander, ne? Und ich glaube auch genauso wirst du auf Vertriebskollegen treffen, die sagen, mit dem Verständnis für den Shopper oder die Shopperin in meinem Outlet oder in meinen Outlets oder in meinem Vertriebskanal, ist das ein Produkt, was super gut laufen kann, ja? Mir ist zwar einfach zu sagen, ist das ein super gutes Drogeriemarktprodukt oder ist das ein super gutes Discounterprodukt? Unterstütze ich es oder unterstütze ich es nicht? Das sind ja am Ende des Tages die Hauptparameter, die da die Produktivität pro Kanal ausmachen oder pro Kunde.
Okay, gut, klasse. Okay, das heißt, wir sind dann in unserem Prozess mit dem Business Case fertig. Wie gesagt, wir haben uns angeschaut, zu welchem Regalpreis kann ich verkaufen. Aus unterschiedlichen Methodiken raus. Es sollte wertorientiert sein, sollte auf jeden Fall marktorientiert sein.
Absolut.
Dann muss ich mir Gedanken machen, was ein richtiger Ansatz sein könnte, um diesen Preis auch tatsächlich zu identifizieren, je nachdem, ob es eine Line Extension oder eine Innovation ist. Ich kann dann mit diesem Regalpreis und den Kosten, die ich zum Zeitpunkt des Business Case Starts als eher Indikation habe, als auf Nachkommastelle scharf anfangen, den Preiswasserfall zu berechnen, also das heißt von dem Preis beim Händler, Regalpreis, eine klar Mehrwertsteuer runter, dann eben Marge des Händlers runter, dann die Konditionen runter und so weiter, bis ich zu meinem Net-Net-Preis komme und den kann ich dann die Kosten gegenüberstellen, kann sagen, ist über meiner erwarteten Rentabilität, grünes Licht, ist drunter, rotes Licht, Nacharbeiten, Kostenseite oder auf der Wertschöpfungsseite.
Ne? Absolut.
Sehr schön. Dann haben wir ja eigentlich schon ganz gut was hinter uns gebracht in unserem Gate-Prozess und kommen dann eigentlich dem großen Moment. Das heißt, wir gehen weiter in unserem Beispiel. Wir sind Ampelgrün, auch nach Business Case. Vorstand oder ja wahrscheinlich Marketingvorstand, wer auch immer, gibt grünes Licht. Produkt wird gelauncht. Wir haben vielleicht davor noch, bevor es grünes Licht gibt, noch einen Punkt, den ich noch erwähnen muss. Wir haben auch ein Mengengerüst. Ne, weil nochmal einfach nur auf einen Kunden oder auf ein Land den Preis zu den Kosten runterrechnen, ist was anderes, als wenn ich das für 3, 4, 5 oder 30 Länder mache.
Genau.
Das heißt, ich brauche dann eben auch mein Mengengerüst, der einen unmittelbaren Impact auf die Kosten hat. Und danach gibt es aber dann das grüne Licht. Das heißt, wir gehen weiter in unserem Prozess und nähern uns entweder einem Bereich Testing, Validation oder auch ein Rollout. Was wäre deine Erfahrung oder was wäre deine Empfehlung? Was mache ich denn dann? Würde ich dann gleich sagen, alles klar, grünes Licht, let's go. Die 30 Länder kriegen jetzt die Produkte auf den Hof gestellt oder würdest du sagen, lass erstmal irgendwie klein starten oder muss man das auch differenziert angehen?
Muss man differenziert angehen, um ehrlich zu sein. Was ja immer wichtig ist, ne? Das habe ich vorhin schon gesagt, aber sollte man nochmal darauf hinweisen, Innovationsprozess oder Produktrealisierung ist ein massiv crossfunktionales Thema. So, dass da alle zu jeder Zeit Juhu schreien, ja, ist extrem selten. Ne? Und das, wenn das aber so ist, ne, und jetzt sprechen wir mal abnehmende Märkte, also Vertriebseinheiten und auch die sozusagen Innovationseinheiten simplifiziert mit all den unterstützenden Funktionen, die zur Realisierung notwendig sind, sagen Go, dann gibt es eigentlich wie so ein Handshake, ja, ein Vertrag, dass wir auf Basis, und du hast es gerade gesagt, Mengen geben ein Wertgerüst, ja, dass wir auf Basis dieses Vertrages sagen, okay, let's go, ja. Grundsätzlich, ja, würde ich sagen, das kannst du machen mit Line Extensions. Bei allen Sachen, wo du auch noch weiter im Innovationsprozess eine gewisse Unsicherheit hast, nimm einfach das Thema Regulation, nimm das Thema Konsumentenverträglichkeit, ja, egal was es ist. Da kann es hier und da schon Sinn machen, im späteren Prozess nochmal zu prüfen, ne, ob alles so passt. Ein wichtiger Bestandteil, den du auch weiter später im Business Case prüfen würdest, ist sicherlich ein Thema Kommunikationskonzept zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Ne? Du hast ein super tolles Projekt, du hast eine super tolle Innovation, Renovation, trifft deinen Konsumenten. Aber ehrlicherweise, du weißt nicht so wirklich, wie du darüber sprechen willst, ja, oder kannst, macht das ganze Projekt dann nicht mehr so erfolgsversprechend. Wenn du aber dazu noch weißt, du triffst die Sprache, hast einen relevanten Ansatz, wie du mit dem Konsumenten interagierst oder ihn ja bespielst und überzeugst, dann hat das natürlich nochmal deutlich mehr Potenzialsaussage für dieses Projekt. Das heißt, das würde ich sicherlich, gerade in einem großen Kontext, immer nochmal vorab mit testen, weil da auch natürlich auch große Spendings mit reingehen. Ne?
Also das Kommunikationsthema.
Genau, das Kommunikationsthema.
Okay,
ja.
Okay, alles klar. Ja, und das an dieser Stelle, also das heißt, das wird dann nach grünes Licht sozusagen an dieser Stelle gemacht, okay.
Total, und da nur ganz kurz, bist du natürlich auch wieder, je nach Organisationsfootprint, ne, wer macht das, ja, macht das der lokale Markt, weil diese Organisation so ist, oder kommt das irgendwie von der globalen Einheit und wird nur adaptiert? Da gibt's ja auch wieder von bis. Insofern kann das eigentlich sitzen, wo man will, und kann dann auch die jeweilige Einheit sicherlich bestimmen, ob man das noch vorab testet oder nicht.
Okay, aber das heißt, es sind ja auch nochmal erhebliche Kosten, je nach Aufwand, aber oder je nach Entscheidung natürlich, aber es können ja erhebliche Kosten sein, dieses Thema Kommunikation, Aktivierung ist gleich Werbung. Also das heißt, ja, ich stelle nicht ein Produkt ins Regal und drücke ganz fest die Daumen, sondern ich stelle es ins Regal, mache Werbung und drücke dann ganz fest die Daumen. Also das heißt, ich sorge auch dafür, dass eben dieser Pull, wir reden ja bei Konsumgütern aus Selbstbedienungskonzepten zu 98%, und insofern muss ich ja mit einer produktscharfen Purchase Intention schon in den Shop gehen, und das heißt, ich habe Werbung gesehen, auf welchem Device es auch immer, und gehe dann los und kaufe. Das heißt, da kommt noch Spendings dazu, die aber nicht in der Produktkalkulation drin sind. Ne? Also das heißt, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, alles, was aus der Produktkalkulation rauskommt, um zu sagen, das ist ein positiver, rentabler Produktcase, muss noch mit einem Marketingbudget versehen werden. Ansonsten wird es eben nicht diese Rotation kriegen, die wir halt brauchen, und wird nicht auf diese Mengen kommen, die wir halt für den Business Case vorausgesetzt haben.
Richtig? Genau. Also ich würde so ein bisschen, glaube ich, nochmal auch unterscheiden zwischen, du wirst schon immer auf einer Projektrentabilität, wirst du schon gucken, was investierst du, ne? Was ich am Anfang gesagt habe, und was glaubst du auch sind, ja, Euro-Bedarfe, um ein Produkt zu unterstützen, weil ich glaube, diejenigen, die denken, ich stelle ein Produkt ins Regal und happy days, ja, das wird nicht passieren. Ne? Entweder hast du den Händler, der massiv unterstützt, was du dann in den Konditionssystemen siehst, oder du sorgst für erheblichen Pull, was dann gleichbedeutend ist einer Kampagne von welchem Ausmaß auch immer. So. Und das ist immer, weil das natürlich im Marketing wissen alle, gerade im Konsumgüterbereich, ist ein großer Baustein, Kommunikation zu ehren. Nach wie vor ist teuer, egal ob du es digital machst oder wie auch immer. Das heißt, das zu testen und das auf der einen Seite und das aber auch in deine Rentabilität einzubauen, ist schon sehr extrem wichtig. Ob du das dann auf die einzelne Produktebene runterrechnest, ja, das ist ja am Ende des Tages auch so ein bisschen die Entscheidung von Finance, ob du nach Vollkosten gehst oder nicht. Ja? Okay.
Alternativ wäre das dann auf die jeweilige Landesgesellschaft, dass da die Rentabilität eben, dass es auf Landesgesellschaft berechnet wird. Okay, alles klar, ich verstehe. Jetzt hast du ein paar Mal gesagt, das ist ein multi- oder crossfunktionaler Prozess. Wer ist denn alles involviert? Also mit Sicherheit Innovation insgesamt. Marketing international, die starten wahrscheinlich, die haben den Hut auf, oder?
Absolut. Also klassischerweise ist eine Innovationsfunktion in FMCG-orientierten Unternehmen, kommt entweder ist es eine eigene Einheit, ja, oder es ist ein globalen Marketing, die sozusagen die Marketingstrategie bauen, oder es kommt aus Forschung und Entwicklung. Ne? Darf ja auch nicht vergessen, ja immer zwei Treiber für Innovationsentwicklung, konsumentengetrieben oder technologiegetrieben. Technologiegetrieben jetzt mal als Forschung und Entwicklungspush, ja, muss dann auch mit dem Konsumenten verprobt werden. Aber die sitzen da. Und die, ich würde schon sagen, dass die en gros diejenigen sind, die einen Innovationsprozess lostreten. Ich möchte aber wiederum betonen, ne, eine gute Idee kann von überall kommen.
Ja.
So, dann hast du deine Finance-Leute. Extrem wichtig. Du hast deine Produktrealisierungsmenschen, dann hast du Packaging, ne, wenn das eine separate Einheit ist. Legal ist meistens von vornherein schon dabei, ja.
Für welche Themen?
Ja, zum Beispiel, was kannst du eigentlich sagen? Ne? Also was kannst du sozusagen über ein Produkt sagen? Da greift ja auch Regulation relativ stark, ne, in manchen Industrien. Was sind Produktversprechen, um Konsumenten nicht so falsch zu informieren? Ne? So, habe ich jetzt irgendjemanden vergessen? Finance haben wir gesagt.
Supply Chain so, für Sourcing vielleicht noch?
Oder Supply Chain, genau, ja, ich habe die schon so oft erwähnt, das habe ich
ja, genau. Mein Gebrauch quasi, ja, genau. Ja.
Klar, also das ganze Supply Chain Konzept, wo kriege ich was her, Logistik, wie bringe ich es von A nach B etc. Und die sind ja meistens auch diejenigen, die dir den internen Preis dann geben. Was kostet ein Produkt? Ne? Das kommt ja daher. Und je nach Businessmodell hast du natürlich von vornherein auch Vertreter von Vertriebseinheiten, von Märkten mit im Prozess drin, die dir gleich eine Indikation geben, ist das relevant für meinen Markt? Ja, nein. Was natürlich extrem hilfreich ist.
Ja, okay. Alles intern, alle bis jetzt, na, außer den Vertretern der Länder, weitestgehend corporate, also internationale Funktionen. Was ist mit externen Support? Brauchst du den?
Ja, also was immer ganz spannend ist, ehrlicherweise, und ich glaube, gerade wenn du über reale und reelle Innovationen sprichst, ist natürlich, wir haben vorhin gesagt, wir machen am Anfang den Funnel weit auf, ist dort auch Externe mit reinzubringen extrem wertvoll. Es können Menschen sein oder Kollegen sein, die in der Wertschöpfungskette mit dir arbeiten, ne? Lieferanten, es können Agenturen sein, es können Beratungen sein, etc. Also alle, die, glaube ich, ein gutes Verständnis für das Business und für Konsumenten haben und in Lösungen denken und natürlich nicht nur von innen nach außen gucken, sondern auch gerne von außen auf eine Firma gucken und ja, auf deren Beziehungen zu Kunden, um dadurch Impulse zu schaffen. Also das absolute Thema Open Innovation, ja, ist sicherlich hier das Stichwort, wo du versuchst, ein nächstes Buzzword Ökosystem dir zu bauen, um vorne möglichst interessante Spannungsfelder in deinen Funnel zu kippen.
Okay, klasse. Ja, krass. Also sind viele Parteien involviert, sind viele Stakeholder sicherlich und auch natürlich entsprechend auch nochmal auf der Entscheidungsebene haben wir sicherlich auch nochmal eine eigene Struktur. Was wirklich interessant ist, sicherlich wie, sagen wir mal, vernetzt gearbeitet wird, um am Ende diese Produkte, wie gesagt, wir reden hier über Shampoos von mir aus als Beispiel. Es sind schnell drehende Konsumgüter, über die wir gesprochen haben, wo wir trotzdem so eine komplexe Struktur dahinter haben, die dann diese Entscheidungen treffen, was damit zusammenhängt, dass diese Produkte auf sich in der Lage sind, einen sehr großen Umsatz zu vereinen. Das heißt, die können, wenn sie gut laufen, wirklich sehr, sehr profitabel sein, prozentual, aber eben auch in total. Und das erfordert sicherlich, dass diese Innovationsprozesse auch so aufgehangen werden und auch diese verschiedenen Perspektiven mit eingebaut sind, wie du sie gerade geschildert hast. Nichtsdestotrotz, die Realität ist, nicht jede Innovation wird zum Erfolg, ne?
Absolut.
Ja, hast du da eine Zahl?
Boah, du, da geistern so viele Zahlen rum. Ich glaube, grundsätzlich spricht man aber immer, um so eine Anhaltsgröße zu haben im FMCG-Bereich, wandern Zahlen zwischen nach dem zweiten Jahr eines Launches und auch bei gegebener Unterstützung hast du vielleicht irgendwas zwischen 70-90% Flop-Rate.
Ja, krass.
So, also insofern.
Natürlich nie in den Firmen, wo wir arbeiten oder gearbeitet haben. Das ist, das muss man auch mal sagen.
Und man darf aber auch nicht vergessen, hier greift natürlich auch wieder ganz stark das Verständnis, ist es eine Innovation oder ist das eine Line-Extension? Ja, also ne, wenn ich alles da in diese, sozusagen in diesen Koeffizienten oder diesen KPI mit einzähle, ist es fast schon ein bisschen schwierig, weil du kannst ja saisonale Produkte machen im Getränkebereich, was auch immer, ist das eine Innovation? Ja, und zähle ich das mit rein? Also das ist immer so ein bisschen, da muss man schon genauer reingucken, um so eine Zahl zu verstehen. Aber grundsätzlich, weil wir vorhin auch gesagt haben, ne, der Erfolg eines Produktlaunch, dass es sich nachhaltig im Markt realisiert, hängt von so vielen Parametern ab, dass wenn das dann funktioniert, ist es A, selten und meistens auch in gewisser Weise mit Rahmenbedingungen zu tun, die du nicht immer alleine steuern kannst.
Ja, ja, okay. Ja, also ich glaube, ein wichtiger Punkt, den du auch gerade gesagt hast, das Produkt, oder man muss diese Betrachtung sicherlich auch nach einer gewissen Zeit machen, ne, weil ich aus meiner Erfahrung, und ich glaube, das ist auch einfach nachzuvollziehen, der Erstkauf ist nicht entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg eines Produktes. Den kann ich mit ausreichend Marketingbudget erreichen, befeuern, kaufen, in Anführungszeichen. Ich glaube, relevant wird der Nachkauf, wo der Konsument quasi aufgrund der Produkterfahrung überzeugt ist und der dann als wirklich harte Prüfung ohne Unterstützung für Marketing einfach aus dem Regal raus funktioniert. Dann hast du die volle Profitabilität und dann hast du eben auch die Entscheidung, ob ein Produkt tatsächlich langfristig sich behaupten kann oder ob es ein Strohfeuer ist, in Anführungszeichen, das nur mit Marketingbudget am Leben gehalten werden kann.
Ja.
Gut. Ja. Okay.
Ja, cool. Absolut.
Ja, da muss man nur noch launchen. Wie gesagt, über Budgets haben wir gesprochen. Launch, nur noch launchen ist von mir ein bisschen untertrieben. Das heißt, das ist dann sicher Sache der Landesgesellschaften. Dann kommt tatsächlich der Vertrieb intensiv ins Spiel. Da muss ich mir Gedanken machen, bei welchem Kunden, mit welcher Story, abgestimmt mit Trade Marketing, natürlich auch mit einer Kalkulation, wie viel Budget habe ich denn dafür, mit Punkten wie eben auch Listungsgeldern und Co. Das heißt, da kommen dann sicherlich nochmal dezentral in den Ländern die Controller auch ins Spiel, die Vertriebsmannschaft und eben auch nochmal lokales Marketing, die ja diese Kommunikationspakete in der Regel eben auch lokal in den jeweiligen Ländern adaptiert und eben auch ausspielt. Ne?
Total, ja. Total. Okay. Kommen Vertriebsstrategien ins Spiel. Ne? Also du hast sicherlich, spielt man ja da auch ein Portfolio an Kundenkonditionssystemen, um auf seine absolute Marge zu kommen. Mhm. Ja. Und das hängt dann auch wieder davon ab. Und das ist eigentlich immer ein ganz, ganz schönes Spannungsfeld zwischen der Zielgruppe, die du initial beschrieben hast. Wo findet die eigentlich statt? Ist die ubiquitär, also überall da?
Ja.
Ja. Oder ist die in gewissen Vertriebslinien? Und macht das dann deshalb Sinn, vielleicht stärker auf die Lebensmitteleinzelhändler zu gehen als auf die Discounter, weil da finde ich niemanden? Oder, ne? Verfügbar machen muss man ja die Produkte überall. Also da gibt es ja kein Ausschlusskriterium. Mhm. Und dann Happy Days eigentlich.
Ja. Schön gesagt. Also eigentlich ist es schön, du hast vorhin von der Philosophie gesprochen. Ich glaube hier auch, es startet mit dem Konsumenten und es endet mit dem Konsumenten. Ich glaube, dieser Innovationsprozess mit der Ideation, Machbarkeitsprüfung, Business Case, gegebenenfalls Test und dann Preparation of Rollout, so würde ich es mal nennen, ist etwas, wo im Konsumgüterbereich, Markenartikel, Unternehmensbereich der Konsument sicher Dreh- und Angelpunkt ist. Das heißt, ich muss dafür Sorge tragen, dass entlang dieses Prozesses, wir haben vorhin über den Trichter gesprochen, immer wieder der Check mit dem Konsumenten erfolgt. Es muss einfach Appetit machen, das Konzept. Am Ende muss das Produkt eben auch resonaten und muss eben auch auf diese Insights einzahlen und eben auch gekauft werden. Und da muss ich eben entlang der Weiterentwicklung auch dafür Sorge tragen, dass ich auf Spur bleibe, ne? Dass ich nicht ein Konzept Apfel teste und ein Produkt Birne wird raus. Da muss ich eben dafür Sorge tragen und darauf achten, dass da, wie gesagt, mit dem Konsumenten immer wieder Checks passieren in Form von unterschiedlichen Marktforschungsaufgaben. Und was wir auch gesagt haben und das natürlich als Überschrift unseres Podcasts heute, das Thema UVP und Preis. muss frühzeitig überprüft werden. Man darf sich nicht davor scheuen, in Anführungszeichen, diese ehrlicherweise Make-or-Break-Entscheidung nach hinten zu schieben. Wir müssen hier sicherlich eben auch dafür Sorge tragen, dass ein realistisches Preisniveau, Ausgangspunkt, Preiswasserfall für die Gesamtkalkulation ist, dass wir uns nicht in die Tasche lügen, sondern dass wir auch davon ausgehen, was dann eben auch ein Marktumfeld hergibt, eine Zahlungsbereitschaft aus Konsumentenseite, um hier eben auch mit der entsprechenden, sagen wir mal, robusten Kalkulation auch an den Start gehen zu können.
Total. Und ich glaube, eine Sache ist mir nochmal eingefallen, Christoph, als du jetzt nochmal das Thema so durchgesprochen hast, was wir, glaube ich, allen Hörern auch nochmal mitgeben können. Ne? Ich habe so schön gesagt, Happy Days, ja. Das ist es ja nicht. Ne? Ja. Am Ende des Tages, gerade auch wenn du digitale Businessmodelle dir anschaust, passiert ja ganz viel nach Launch, die Interaktion mit Konsumenten, dir die Reviews anzugucken, etc. Ja. Also eigentlich, wenn du so willst, das Controlling, ja, deines Projektes mit dem Konsumenten gemeinsam, ja, sozusagen postmortem dann noch weiterführst und somit dann auch siehst, treffe ich eigentlich den richtigen Preis, treffe ich die richtige Promotional Share, treffe ich die richtige Ansprache. Mhm. Da kann man ganz viel nach Launch noch justieren, um ein Projekt zum Erfolg zu bringen, was vielleicht nach 6 Monaten etwas vor sich hin wabert. Ne? Also da auch nochmal die Anregung, wirklich immer sozusagen in touch zu sein mit den Konsumenten. Und wie gesagt, über digitale Maßnahmen oder Medien ist das ja sehr, sehr easy.
Ja, genau, super. Ja, klasse, sehr schön. Es darf auch dem Produktmanagement in den Ländern nicht langweilig werden. Gemeinsam mit den Vertriebskollegen dürfen die sich dann dieser Themen annehmen, ist genau richtig, weil am Ende, wie wir es geschildert haben, ist dieser Innovationsprozess so aufwendig, in Klammern so kostenintensiv, auch dadurch natürlich, dass man dann auch nicht frühzeitig die Flinte ins Korn werfen sollte, sondern eben schaut, dass man an den Produktlaunches dann tatsächlich nachträgt, also nach dem Launch auch weiterhin an den Konzepten eben arbeitet. Sehr schön, klasse. Dann bedanke ich mich bei dir, Konstantin. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war super interessant, das von dir nochmal zu hören als Fachmann einerseits, Experte für FMCG, für Konsumgüterthemen, mit deiner beruflichen Background, wo du ja auch diese Themen gemacht hast, in namhaften Unternehmen, war das natürlich richtig tolle Insights, auch hier für uns, für unsere Hörer. An der Stelle vielen Dank. Ich hoffe an die Hörer, dass es Spaß gemacht hat, dass es nachzuvollziehen war, was wir heute erzählt haben. Gerne auf uns zukommen. Es gibt immer die Möglichkeit, nochmal im Nachgang Fragen zu stellen. Wir werden hier auch nochmal auf spezifische White Papers verweisen, die wir zum Thema UVP, aber auch Konditionssysteme passenderweise anbieten können. Es gibt auch Themen wie Promotion-Effizienz, was hier auch eine Rolle spielen wird, aus dem Konditionssystem raus. Ich bedanke mich für heute und freue mich aufs nächste Mal.
Vielen Dank für die Einladung, Christoph.